Stell dir mal vor, du triffst einen wildfremden Menschen auf der Straße. Also wirklich jemanden, den du noch nie in deinem ganzen Leben gesehen hast.
Ja.
Und aus dem absoluten Nichts drückst du dem einfach unaufgefordert deine kompletten Kontoauszüge in die Hand.
Oh, wow.
Plus eine beidseitige Kopie von deinem Personalausweis, deinen Arbeitsvertrag und am besten noch so einen lückenlosen Bericht über all deine Kredite.
Das ist ja eigentlich der absolute Albtraum für jeden Datenschützer.
Absolut. Aber das Verrückte ist ja, auf dem Wohnungsmarkt in den Großstädten machen wir exakt das, jeden einzelnen Tag.
Ja, wir hinterfragen das oft gar nicht mehr so richtig, weil dieser Druck einfach so immens ist.
Richtig.
Ich meine, heute ist der 16. März 2026. Wer aktuell eine bezahlbare Wohnung sucht, der weiß ja, dass der Markt weniger ein Marktplatz ist, sondern eher so ein hochkompetitives Auswahlverfahren.
Ja, voll.
Diese ganzen Unterlagen, die wir da einreichen, das ist ja längst keine Formsache mehr. Das ist im Grunde der einzige Filter zwischen Hunderten von Bewerbern und diesem einen unterschriebenen Mietvertrag.
Genau, und deswegen schauen wir uns das heute in unserem Deep Dive ganz genau an. Willkommen also zu dieser tiefen Analyse. Wir haben heute einen brandaktuellen Leitfaden als Quelle. Der nennt sich Bewerbungsmappe Wohnung, Tipps und Checkliste 2026. Und unsere Mission für dich heute ist es, genau die Strategien herauszudestillieren, mit denen du aus dieser massiven Wand von Mitbewerbern herausstichst.
Und zwar ohne, dass du direkt in puren Stress verfällst oder in diese Informationsüberflutung.
Oder eben in ganz gefährliche Datenschutzfallen.
Ganz genau. Das Ziel heute ist eigentlich, die Perspektive mal komplett zu drehen. Also, dass wir diesen ganzen Prozess nicht mehr aus dieser Sicht des Bittstellers betrachten.
Sondern dass wir mal die Psychologie auf der anderen Seite vom Schreibtisch analysieren. Also, was sucht ein Vermieter wirklich, wenn der sich abends durch 300 PDFs klickt?
Da muss ich direkt mal eine rote Flagge hissen für später. Wir werden nämlich nachher noch darüber sprechen, warum ausgerechnet ein Dokument, das völlig harmlos wirkt und auch noch kostenlos ist, dich am Ende diese Traumwohnung kosten kann.
Oh, ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt.
Aber bevor wir zu diesen perfiden Fallen kommen, lass uns mal das Fundament klären.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Die Quelle nennt das die Big Five.
Die Big Five, richtig.
Stell dir diese fünf Pflichtdokumente einfach wie so den härtesten Türsteher vor dem exklusivsten Club der Stadt vor.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Wenn du da ankommst und auch nur ein einziger Zettel fehlt oder der ist unleserlich oder das Datum ist falsch, dann bleibt das Samtseil einfach zu. Da gibt es keine Diskussion.
Absolut keine zweite Chance. Dieser Türsteher hat einfach sehr klare, unumstößliche Kriterien. Das erste von diesen fünf Dokumenten ist das persönliche Anschreiben.
Darüber reden wir gleich noch im Detail, weil da kann man viel falsch machen.
Richtig. Das zweite ist dann die Selbstauskunft. Da geht es wirklich nur um die nackten Fakten. Also, wie heißt du? Was arbeitest du? Was ist dein Einkommen? Und wer zieht alles mit ein? Haustiere und so weiter.
Okay, also die Basics.
Genau. Und das dritte Dokument, da wird es dann oft schon ein bisschen technischer. Das sind die Einkommensnachweise.
Da macht unsere Quelle ja sehr klare Unterscheidungen, je nachdem, wie du überhaupt dein Geld verdienst. Für einen normalen Angestellten heißt das ja einfach nur, bring die Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate mit.
Ja, oder für Rentner eben den Rentenbescheid.
Genau. Aber wenn du jetzt selbstständig bist, dann verlangt der Türsteher deutlich mehr. Dann brauchst du deinen letzten Steuerbescheid und eine aktuelle BWA, also diese betriebswirtschaftliche Auswertung.
Ja, und das hat auch einen sehr logischen Grund.
Warum reicht denn da nicht einfach ein Kontoauszug, wo viel Geld draufkommt?
Weil das reine Risikobewertung ist. Bei einem Angestellten hast du ein fixes Brutto und Netto, das landet jeden Monat verlässlich auf dem Konto. Bei einem Selbstständigen sagt der reine Umsatz halt 0,0 aus.
Ah, okay.
Wenn du 10.000 Euro einnimmst, aber jeden Monat 11.000 Euro Betriebsausgaben hast, bist du für den Vermieter ein riesiges Risiko. Die BWA zeigt schwarz auf weiß, was wirklich als Gewinn hängen bleibt.
Das leuchtet absolut ein. Dann haben wir Dokument Nummer 4, das ist die berühmte Schufa-Auskunft. Und die eiserne Regel hier lautet, die darf wirklich unter gar keinen Umständen älter als 3 Monate sein.
Ja, das liegt einfach an dieser Dynamik von Bonität. Das kann sich extrem schnell ändern.
Wie meinst du das?
Naja, jemand kann im Januar finanziell super dastehen und im März durch einen geplatzten Kredit oder sowas schon in die Überschuldung rutschen. Ein 3 Monate altes Dokument spiegelt einfach nicht mehr die Realität wider.
Verstehe. Das bringt uns dann zu Dokument Nummer 5. Und das finde ich einen extrem spannenden Punkt in unserer Quelle, die sogenannte Mietschuldenfreiheitsbescheinigung.
Was für ein Wortungetüm?
Wahnsinn, oder? Also der Beweis, dass du beim aktuellen Vermieter immer pünktlich gezahlt hast. Aber Moment mal, wenn mein aktueller Vermieter mir diesen Wisch einfach nicht gibt, was ja laut Quelle sein gutes Recht ist, bin ich dann automatisch raus? Stehe ich dann vor diesem Türsteher und muss gehen, obwohl ich immer gezahlt habe?
Nein, zum Glück nicht. Die Quelle liefert da eine echt pragmatische Lösung. Wenn der Vermieter da blockiert, nimmst du stattdessen einfach die Kontoauszüge der letzten 12 Monate.
Aber warte, wir haben doch gerade am Anfang gesagt, es ist ein Albtraum, fremden Leuten seine Kontobewegungen zu zeigen. Soll der Vermieter jetzt sehen, wie viel ich am Wochenende in der Bar lasse oder welche Streamingdienste ich habe?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja der Trick dabei. Du reichst die nicht im Original ein. Du schwärzt konsequent alles, was nichts mit der Miete zu tun hat.
Ah, okay.
Das Einzige, was lesbar bleibt, ist dein Name, die Kontonummer und eben diese monatliche pünktliche Überweisung an den alten Vermieter.
Clever.
Was hier wirklich faszinierend ist, das bedient genau die 2 größten Grundbedürfnisse des Vermieters: Zahlungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Und du zeigst direkt, dass du hochprofessionell mit deinen Daten umgehst.
Okay, aber jetzt haben wir ein Problem. Stell dir vor, da kommen 100 Leute am Türsteher vorbei, weil die alle diese Big 5 perfekt vorlegen.
Mhm.
Alle 100 können sich die Wohnung leisten, alle 100 haben eine weiße Weste bei der Schufa. Das ist ja dann ein absolutes Unentschieden auf dem Papier. Wie wird man denn da vom anonymen Datensatz zu einem Menschen, den der Vermieter auch wirklich in seiner Wohnung haben will?
In der ganzen Mappe, das nicht komplett normiert ist.
Ja, das wird ja oft mit so einem Dating-Profil verglichen, wo man sich von seiner besten Seite zeigt.
Naja, das greift vielleicht ein bisschen kurz.
Echt? Wie würdest du das denn beschreiben?
Es ist eigentlich eher wie so eine Beruhigungspille für den Vermieter.
Beruhigungspille?
Oder eine psychologische Versicherung. Laut der Checkliste reden wir hier auch nur von maximal 3 bis 5 Sätzen.
Nur 3 bis 5 Sätze?
Ja. Ein Vermieter sichtet die Bewerbungen oft abends um 11. Der hat gar keine Kapazität für halbe Romane. Die Struktur muss sofort sitzen. Wer zieht ein und warum genau diese Wohnung?
Das heißt, so ein Copy-Paste-Text wie "Ich suche eine schöne, zentral gelegene Wohnung" fliegt sofort raus?
Sofort. Du musst Kontext herstellen.
Also eher sowas wie: "Ich fange nächsten Monat meinen neuen Job als Ingenieur da im Nachbarbezirk an und ich jogge gerne, deswegen finde ich die Nähe zum Park super."
Genau, das ändert alles. Das zeigt, du hast das Inserat wirklich gelesen. Dann noch ein sympathisches Foto dazu und den Vermieter namentlich ansprechen.
Aber in der Quelle stehen ja noch so optionale Zusätze. Da wird geraten, dass man proaktiv seine Privathaftpflichtversicherung erwähnen soll. Oder wenn man einen Hund hat, dass man die Hundehaftpflicht nennt und sagt, der Hund ist tagsüber in einer Betreuung. Ist das nicht total drüber?
Das wirkt im ersten Moment so, ja.
Reicht es nicht zu sagen, hey, ich habe einen Hund und der ist ganz brav?
Wenn wir das große Ganze betrachten, geht es hier wieder nur um Risikominimierung. Worunter leiden Vermieter denn am meisten? Das sind gar nicht primär Mietausfälle.
Sondern?
Sachschäden und Stress mit den Nachbarn. Wenn du jetzt unaufgefordert sagst, hey, ich habe eine Privathaftpflicht, dann sendest du das Signal, wenn mir mal die Waschmaschine ausläuft, musst du dir keine Sorgen um die Kosten machen.
Ah, krass.
Und beim Hund genauso. Vermieter liest Hund und denkt sofort an zerkratztes Parkett und Dauerjaulen, weil das Tier allein ist. Wenn du sagst, der ist versichert und tagsüber in der Kita, pulverisierst du dieses Schreckensszenario in Sekunden.
Das ist eigentlich eine psychologisch brillante Strategie. Also wir haben jetzt diese lückenlosen Big Five und dieses maßgeschneiderte Anschreiben. Eigentlich ist die Mappe jetzt ein Meisterwerk.
Theoretisch, ja.
Aber genau hier warnt die Quelle ja vor diesen gravierenden Fehlern. Und da sind wir jetzt bei meiner roten Flagge vom Anfang. Lass uns mal über diese Schufa-Falle sprechen.
Oh ja, das ist so ein Fehler, der fast täglich passiert und meistens nur, weil die Leute Geld sparen wollen.
Richtig. Also laut DSGVO hat ja jeder das Recht, einmal im Jahr diese kostenlose Datenkopie von der Schufa zu holen. Und das ist natürlich extrem verlockend, oder? Warum soll ich knapp 30 Euro für einen Bonitätscheck zahlen, wenn ich das auch gratis kriege?
Ja, aber die Quelle ist da unmissverständlich. Du darfst diese kostenlose Kopie wirklich niemals einem Vermieter geben.
Hier wird's wirklich interessant. Warum denn nicht?
Das liegt an der Datentiefe. Diese kostenlose Kopie ist nur für dich persönlich gedacht, damit du kontrollieren kannst, was die speichern. Da stehen unfassbar sensible Dinge drin.
Zum Beispiel?
Jeder Handyvertrag der letzten 10 Jahre. Alle deine Konten, alte Adressen, jeder noch so kleine Ratenkauf im Internet. Das geht den Vermieter alles 0, nichts an.
Was soll der Vermieter denn stattdessen sehen?
Ausschließlich diesen kostenpflichtigen Schufa-Bonitätscheck. Der ist komplett binär. Da steht nur drin, gibt es negative Merkmale? Ja oder nein? Der hat auch einen fälschungssicheren Code und gilt nur 60 Tage.
Das heißt, wenn ich da aus Geiz diese Gratiskopie schicke, zeige ich dem Vermieter mein komplettes Konsumverhalten?
Genau. Und du signalisierst ihm direkt, dieser Bewerber kennt die Spielregeln nicht und hat keine Ahnung von Datenschutz.
Wow, okay. Ein anderes massives Datenschutzthema ist ja der Personalausweis. Also ich gehe zur Besichtigung, der Makler fragt nach dem Ausweis. Das ist ja rechtlich in Ordnung, oder?
Das Vorzeigen, ja, absolut.
Aber dann sagt er will eine Kopie für die Akten. Und da sagt unsere Quelle, er hat gar keinen rechtlichen Anspruch darauf.
Richtig.
Und wenn ich das freiwillig mache, dann muss ich unbedingt die Ausweisnummer schwärzen und das niemals unverschlüsselt per Mail schicken.
Ja, die Sensibilität für diese Daten ist einfach extrem gestiegen. Das wirft übrigens auch eine wichtige Frage bezüglich illegaler Fragen auf.
Ah ja. Auch 2026 versuchen da manche ja immer noch, Grenzen auszutesten. Fragen nach Religion, sexueller Orientierung, Kinderwunsch. Das ist alles schlichtweg illegal.
Und da hast du als Bewerber sogar das Recht zur Lüge, ohne dass du Konsequenzen befürchten musst.
Okay, jetzt spiele ich aber mal den Desperate Renter, also den völlig verzweifelten Wohnungssuchenden. Ich suche seit 8 Monaten, wohne in einem winzigen WG-Zimmer. Und jetzt stehe ich endlich in meiner absoluten Traumwohnung. Der Balkon ist super, Preis ist top. Und dann fragt der Vermieter mich so eine illegale Frage oder will diesen ungeschwärzten Ausweis. Ganz ehrlich, in der Not würde ich denen sogar meine Blutgruppe verraten, nur um diese Wohnung zu kriegen. Warum sollte ich da auf meinem Recht beharren und riskieren, dass ich rausfliege?
Das ist menschlich total nachvollziehbar. Wirklich. Aber strategisch greift das einfach zu kurz.
Inwiefern?
Du musst die langfristigen Konsequenzen sehen. Diese Wohnungssuche ist ja nur der Anfang von einer hoffentlich jahrelangen Geschäftsbeziehung.
Stimmt.
Wenn ein Vermieter jetzt schon beim ersten Kennenlernen systematisch Gesetze ignoriert und in deine Privatsphäre eindringt, was glaubst du, wie der später mit Kautionen oder Nebenkostenabrechnungen umgeht?
Ah, das ist also eigentlich ein Symptom für eine komplett toxische Vertragsbeziehung.
Exakt. Und andersrum ist das genauso. Wenn du deine Auszüge schwärzt oder den Ausweis, dann denken Profivermieter nicht, aha, der hat was zu verbergen.
Sondern?
Die sehen jemanden, der medienkompetent ist, der professionell agiert, einen berechenbaren Vertragspartner. Solche Mieter machen später viel weniger Ärger.
Das ist echt ein starker Perspektivwechsel. Schwärzen als Beweis für Professionalität? Aber hey, apropos Professionalität. Die ganze wasserdichte Mappe bringt dir ja nichts, wenn der Vermieter sie aufmacht und deine Zahlen passen einfach nicht in sein mathematisches Modell.
Oh ja, die Finanzen, das ist wirklich das Nadelöhr.
Die Quelle zitiert hier die sogenannte dreifache Warmmieteregel. Also das Nettoeinkommen muss mindestens das Dreifache der Warmmiete sein?
Ja, das ist so die eiserne Faustregel der Branche.
Da ist auch ein Rechenbeispiel drin. Also bei 700 Euro Warmmiete brauchst du 2100 Euro netto. Dahinter steckt diese 30-50-20 Aufteilung.
Genau, also 30% fürs Wohnen, 50% fürs reine Leben, also Essen, Mobilität und 20% als Puffer zum Sparen.
Warum sind die Vermieter da so unfassbar streng bei dieser Formel?
Das liegt vor allem an den volatilen Nebenkosten und Energiepreisen. Wenn du schon 50% vom Gehalt nur für die Miete brauchst, dann reicht eine einzige fette Heizkostennachzahlung im Winter und du bist ruiniert.
Und der Vermieter hat den Zahlungsausfall.
Genau. Wenn du diese Regel nicht erfüllst, landest du im Algorithmus sofort auf Hochrisiko. Außer du bringst massive Sicherheiten mit, wie eine Bürgschaft der Eltern. Das machen ja viele Studenten so.
Okay, also wenn die Mathe stimmt und die Mappe perfekt ist, dann kommt ja die eigentliche Besichtigung. Da hat die Quelle 5 Profi-Tipps. Die klingen echt banal, sind psychologisch aber extrem wichtig.
Was steht da konkret?
Also erstens, kenne dein Budget. Haben wir gerade besprochen. Zweitens, sei überpünktlich.
Ja, einfachstes Signal für Zuverlässigkeit überhaupt.
Drittens, tritt gepflegt auf. Wenn deine Mappe aussieht wie von einer Anwaltskanzlei, du aber in einer schmutzigen Jogginghose ankommst, dann bricht für den Vermieter das ganze Bild zusammen.
Kognitive Dissonanz pur.
Und viertens ist auch ganz wichtig, gezielte Fragen stellen.
Was für Fragen zum Beispiel?
Naja, wer nach Durchschnittskosten für Nebenkosten fragt oder nach Mülltrennung, der zeigt einfach, dass er sich wirklich mit dem Objekt und der Hausgemeinschaft auseinandersetzt. Der will nicht nur blind unterschreiben. Vom Timing her, wenn die Chemie stimmt, drückst du dem Vermieter am Ende deine ausgedruckte Mappe in die Hand?
Mhm.
Und direkt danach, also sobald du um die Ecke bist, schickst du ihm exakt dieselbe Mappe nochmal als gebündeltes PDF per Mail.
Wobei man da aufpassen muss, die Quelle warnt explizit davor, 10 einzelne PDFs zu schicken.
Ja, das nervt auch einfach jeden.
Alles muss in einer einzigen Datei sein.
Das bringt uns eigentlich direkt auf die digitale Überholspur. Weil der Markt hat sich ja technisch extrem gewandelt. Viele Verwaltungen wollen gar kein Papier mehr anfassen.
Da stellt die Checkliste ja auch einige digitale Tools vor, die das alles automatisieren. Da gibt es dieses Hause für knapp 20 Euro. Die werben mit so einer tagesaktuellen Verifizierung über deine Bank. Ja, oder Bonify für knapp 30 Euro. Da ist die Schufa schon drin. Und Haus und Grund hat auch was ab etwa 24 Euro.
Also was bedeutet das alles? Da muss ich wirklich mal kurz auf die Bremse treten. So ein Umzug ist doch eh schon unendlich teuer. Kaution, Möbel, alles. Und jetzt soll diese bloße Bewerbung mich auch noch jedes Mal Geld kosten.
Ich verstehe den Frust total.
Fast 30 Euro für ein Tool, das eigentlich nur Dokumente zusammenfügt, die ich mir mühsam selbst zusammengesucht habe. Das riecht doch extrem nach Geldmacherei mit der Not der Suchenden.
Die Skepsis ist absolut berechtigt. Aber wir müssen uns mal anschauen, was diese Tools im Hintergrund eigentlich machen. Die scannen nicht einfach nur Papier ein.
Sondern?
Der Schlüssel ist diese Open Banking Schnittstelle, die API.
Wie genau läuft das ab?
Du verknüpfst das Tool einer sicher mit deinem Online Banking und das Tool scannt dann vollautomatisch die Gehaltseingänge und die Mietzahlungen an den alten Vermieter. Und dann generiert das ein kryptografisch verifiziertes Zertifikat.
Ach, verstehe. Das ist also was ganz anderes als ein normales PDF.
Komplett. Ein PDF-Kontoauszug kannst du heute mit etwas Photoshop in 10 Minuten fälschen. Aber diese API-verifizierten Daten sind fälschungssicher. Für den Vermieter ist das ein gewaltiger Unterschied.
Es geht hier also gar nicht um meine Bequemlichkeit, sondern ich kaufe mir eigentlich den mathematisch gesicherten Beweis, dem der Vermieter blind vertrauen kann.
Ganz genau. Und es ist ein brutales Spiel gegen die Zeit. Stell dir diese Massenbesichtigung vor.
Okay.
Die anderen Leute fahren nach Hause, kochen erstmal Kaffee, suchen den Steuerbescheid und fangen an zu scannen. Und in exakt dem Moment liegt deine bankverifizierte tagesaktuelle Mappe schon beim Vermieter im Posteingang.
Das heißt, diese 30 Euro sind eigentlich eine Investition in Geschwindigkeit und Vertrauen.
Richtig. Und weil bei manchen ja der offizielle Schufa-Check schon mit drin ist, rechnet sich das oft sogar finanziell.
Das ist echt eine wahnsinnig effiziente Symbiose aus Technik und Psychologie. Lass uns mal die wichtigsten Aha-Momente für dich zusammenfassen. Der Schlüssel zur Traumwohnung 2026 ist nicht einfach blindes Bewerben. Es ist strategische Präzision.
Mhm.
Du brauchst diese kompromisslose Vollständigkeit der Big Five. Du brauchst das strategische Anschreiben, das die Ängste des Vermieters proaktiv beruhigt. Du musst deine Daten schützen, also niemals die Gratis-Schufa rausgeben und alles schwärzen. Und am Ende gewinnst du durch diesen perfekten Mix aus analoger Sympathie vor Ort und dieser digitalen Geschwindigkeit direkt danach.
Weißt du, wenn wir uns diese ganze Entwicklung so ansehen, möchte ich dir zum Schluss noch einen Gedanken mitgeben, der so ein bisschen über unsere Quelle hinausgeht.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir verwenden hier heute echt extrem viel Energie darauf, diese Mappen zu perfektionieren, um menschliches Vertrauen aufzubauen. Wir schreiben über unsere Joggingrouten, erwähnen die Haftpflicht, packen freundliche Fotos rein.
Ja, alles sehr menschlich.
Genau. Aber was passiert denn eigentlich in ein paar Jahren, wenn auf der anderen Seite gar kein menschlicher Vermieter oder Makler mehr sitzt?
Oh, wow.
Was ist, wenn eine KI all diese API-verifizierten PDFs in Millisekunden ausliest und uns einfach nur nach automatisierten Risikoscores filtert? Wird dieses persönliche Anschreiben mit dem Foto von deinem Hund dann überhaupt noch von irgendwem gelesen? Oder zählt am Ende wirklich nur noch der nackte, unbestechliche Algorithmus, wenn wir an diesem Türsteher vorbei wollen?
Puh, das ist eine echt faszinierende, aber auch eine ziemlich unheimliche Vorstellung. Vielleicht gucken wir echt bald auf diese ganzen psychologischen Tricks zurück, wie auf so ein Relikt aus einer alten Zeit.
Das kann sehr gut sein.
Aber im Hier und Jetzt ist und bleibt es einfach ein zutiefst menschliches Schachspiel. Also spiele es klug, kenne den Wert von deinen Daten und präsentiere dich einfach von deiner absolut professionellsten Seite. Danke, dass du uns heute bei diesem Deep Dive begleitet hast. Wir hoffen, du konntest handfeste Strategien für deine Wohnungssuche mitnehmen. Viel Erfolg da draußen und bis zum nächsten Mal.